Reportage live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Gelesen von Blanka Winkler.
Die Vogelqueen. Von Lukas Pilip. Komm, ich zeige dir etwas. Es ist im oberen Stock. Ich gehe voraus. Denk dran, oben an der Treppe die Gittertür einschnappen zu lassen, sonst schlüpft mein blinder Kater an unseren Beinen vorbei. So, wir sind da. In diesem Zimmer halte ich 6 Nymphensittiche. Sie sind meiner Meinung nach die idealen Papageien. Nicht ständig am Schwatzen wie Wellensittiche, auch nicht mit deren Temperament eines alten Ehepaares. Nymphensittiche sind wie junge Verliebte. Kaum Streit, viel Liebe. Wo der eine ist, ist auch der andere. Zart beseitete Wesen. Der erste Vogel. Darf ich vorstellen? Zytrinka. Ein Weibchen. Ihr Pfeifen ist unverkennbar. Noch einfacher ist sie an den Beinen zu erkennen. Beziehungsweise daran, dass sie keine mehr hat. Auch die Handschwingen, diese kräftigen, stabilen Außenfedern an den Flügeln fehlen ihr. Fliegen kann sie deswegen nicht, aber sie ist immer noch eine ziemlich gute Turnerin. Sie hakt sich mit dem Schnabel an den seitlichen Gitterstäben ein, auf diese Weise klettert sie fast 2 Meter hoch. Gerade sitzt sie auf einem der unteren Bretter. Hörst du? Dieses Pfeifen klingt anders, schüchtern. Nach dem Motto, ich singe mal, weiß aber nicht, was dabei herauskommt. Das ist ganz sicher Tuptusch, der wagemutigste Sänger von den 6. Er probiert tagelang herum, was er noch Neues pfeifen könnte. Beine hat er, aber keine Zehen. Er hat sein Reich in den oberen Etagen des Käfigs errichtet. Heute höre ich ihn jedoch von ein bisschen weiter unten. Oho, ein Schnaufen. Gleich darauf unsicheres Pfeifen. Alles klar, das muss Kamelek sein. Ein 20-jähriger Senior, nicht mehr fit genug zum Fliegen. Er ist mit Pjernicek befreundet. Sie putzen sich gegenseitig. Allerdings übertreibt Kamelek es gern und reißt seinem Freund die Federn vom Kopf. Er sitzt auf der obersten Stange, nicht wahr? Mit Misha ist es einfacher. Sie ist krank und deswegen gezwungen, am Käfigboden zu bleiben. Ihretwegen habe ich die Seitenwände verbarrikadiert, sonst würde sie hochklettern, stürzen, sich die Knochen brechen. So wie ihre Flügel, die sie sich schon 5-mal gebrochen hat. Einer muss vielleicht amputiert werden. Auch ihre Beine sind dahin. Ich nehme Misha mal auf die Hand. Bestimmt hat sie sich in der rechten Ecke versteckt. Erwischt. Siehst du, wie sie mit dem ganzen Körper atmet? Das kommt von einer Deformation des Brustbeins und der Wirbelsäule. Die Flügel reichen bis knapp unter das Kinn. Ich gebe ihr noch 4 Jahre. Länger wird ihr geschädigter Organismus nicht durchhalten. Fehlt noch Kaitek. Er ist unverwechselbar. Seit er sich vor langer Zeit einen Flügel gebrochen hat, kann er nicht mehr fliegen. Er kreischt gerade vom untersten Brett aus. Wie ich es geschafft habe, jeden Papagei nur anhand seiner Laute zu erkennen? Ich kann nicht sehen, aber hören kann ich doch.
Noch mehr spannende Geschichten von herausragenden Autorinnen und Autoren findet ihr unter reportagen.com oder überall, wo es Podcasts gibt.
Die Schulzeit begann mit Problemen. Ich bin 1989 auf die Welt angekommen. 13 Wochen zu früh. Extrem Frühchen, so nannten die Ärzte mich. Man hatte mich daher so lange wie möglich in Mutters Bauch behalten, ohne auf die geplatzte Fruchtblase zu reagieren. Erst als meine Mutter langsam das Bewusstsein verlor, wurde die Geburt eingeleitet. Als ich da war, freuten sich alle. Ich wirkte gesund. Fast ein Jahr später wurde jedoch eine Frühgeborenen-Retinopathie erkannt. Die Gefäße in der Netzhaut meiner Augen entwickelten sich falsch. Als ich auf die Welt kam, waren sie noch nicht fertig ausgebildet. Mir drohte Erblindung. Es gab noch eine allerletzte Behandlungsmöglichkeit in den USA. Das konnten wir uns nicht leisten, also starteten meine Eltern eine Sammelaktion. Mit dem Geld, das auf diese Weise zusammenkam, konnten wir mehrere Operationen in Boston bezahlen. Vor Ort klärten uns die Ärzte darüber auf, was sowohl auf mich als auch auf meine Mutter zukommen würde. Die Schäden an der Netzhaut waren auf beiden Seiten zu groß, trotz der Operationen. Gleichzeitig versuchten sie noch, meine Mutter zu beruhigen, sagten immer wieder, Machen Sie sich keine Sorgen. In diesem Alter kann das Sehvermögen sich noch spontan regenerieren. Später testeten meine Eltern immer wieder, ob ich zu sehen anfing. Sie zeigten mir Klötzchen und fragten, sag mal, ist der hell oder dunkel? Ich verstand nicht. Ein Klötzchen war einfach ein Klötzchen. Es unterschied sich von den anderen Klötzchen durch seine Form. Ich tippte auf irgendeine Farbe. Falsch geraten? Ich hatte keine Ahnung, wollte einfach so schnell wie möglich weiterspielen. Auf diese Weise wurde klar, dass ich nie sehen würde. Am Anfang meiner Zeit im Kindergarten dachte ich, dass alle Kinder sich wie ich verhielten. Dass auch sie versehentlich gegen Regale traten, mit der Hand nach der Puppe tasteten und sich anonym begegneten. Wir waren ja 30 Kinder in der Gruppe. Zu viele, um sich zu jeder Stimme einen Namen zu merken. Erst später fiel mir auf, dass die anderen sich anders verhielten. Eigenartigerweise malte ich damals gern. Das lag sicher an einem Kinderlied, in dem es um Buntstifte ging. Die Kinder sangen so schön. Wenn ich sie brav bitte, malen sie alles, was ich will. Mir gehorchten die Stifte allerdings nicht. Immer malte ich über die Linien. Die Erwachsenen erkannten nicht, wen oder was ich zeichnete. Doch das kümmerte mich nicht. Ich wusste, dass Kinder nicht alles können. Von den Erwachsenen hörte ich, wie schön alles bunte sei. Meine Zeichnungen also bestimmt auch. Schließlich benutzte ich die ganze Palette an Buntstiften. Ich liebte auch Malfarben. Vor allem wegen eines Liedes, dessen Refrain so lautete: Ich male die ganze Welt, in Pastell bläst der Wind. Meine Eltern hingegen teilten meine Sorglosigkeit nicht. Sie zerbrachen sich den Kopf darüber, wie sie mir den Weg in die Zukunft ebnen konnten. Ihre Idee? Durch Sprachen. Also wechselte ich in den Kindergarten Nummer 64 in Danzig, in eine Gruppe, in der die Erzieherin ausschließlich Englisch sprach. Ich lernte eine neue Sprache und die Regeln, die unter Sehenden gelten. Meine Altersgenossen streckten die Arme nicht vor sich aus, befühlten andere nicht, prüften nicht nach, wer vor ihnen stand. Also verzichtete auch ich darauf. Die Leute flüsterten, das ist dieses traurige Mädchen. Meine Grundschulzeit begann mit einem Problem. Ich konnte nicht die gleiche Schule besuchen wie mein Bruder. Man wollte mich nicht aufnehmen, weil ich blind war. In meiner Klasse bildeten die Mitschüler Gruppen. Die anderen Kinder schlossen mich aus. Sie hänselten mich nicht, nein, ich war ihnen einfach egal. Schließlich kam ich in eine Inklusionsklasse. Dort gab es Kinder mit Down-Syndrom, geistig Behinderte, die ihre Gefühle nicht immer im Griff hatten. Sie schüchterten mich nicht ein. Die Lehrer lobten mich sogar für meinen Umgang mit ihnen. Das ist für mich das Wertvollste, was ich aus dieser Schule mitgenommen habe. Dass ich mich nicht befangen fühle, wenn ich mit Menschen spreche, die anders sind. In den oberen Grundschulklassen hatte immer jemand Klassendienst. Dazu gehörte, die Zimmerpflanzen zu gießen, die Wandtafel zu reinigen und mich von Schulzimmer zu Schulzimmer zu führen. Ich kam nicht mehr ohne weißen Stock aus. In der zweiten Klasse hatte ich gelernt, mich mit ihm fortzubewegen. Die Lehrerin sagte, ich müsse ihn halten wie einen Suppenlöffel, rechts, weil das meine Alltagshand ist. Das rechte Bein vor, den Stock nach links schwingen und umgekehrt. Dieselbe Lehrerin brachte mir auch die Brailleschrift bei. Beides war Zusatzunterricht, der oft vor Schulbeginn stattfand, wenn der Rest meiner Klasse noch schlief. Meine Begeisterung hielt sich in Grenzen. Aber ich fand bald ein Mittel gegen den Stress. Früher ins Bett gehen und weniger über den kommenden Tag nachdenken. Eine Brailltafel ermöglichte mir das Schreiben. Man legt ein Blatt zwischen zwei Metallplatten. Die obere Platte enthält ein Zellgitter, in das man stechen kann. Ein Brailleschriftzeichen besteht aus einer Zelle mit maximal 6 Punkten, 3 pro Spalte. Zum Stechen der Buchstaben drückt man die Nadel am richtigen Ort ins Papier. Geschrieben wird von rechts nach links. Zum Lesen zieht man das Papier heraus und dreht es um. Die Zeichen sind dann nach außen gewölbt. Manchmal blutete mir von der Nadel der Ringfinger. Ein Jahr nach meinen ersten Schreibversuchen bekam ich eine Punktschriftmaschine. Sie hatte 7 Tasten. 6 entsprechend der Anzahl Punkte einer Braillezelle. Jede entsprach einem Punkt. Die 7. war die Leertaste. In der 4. Klasse erhielt ich eine Karte mit euren Buchstaben. Es waren welche zum Tasten. Ich prägte mir die Bäuchlein, Schwänzchen und Striche ein, konnte mit den Fingern das ganze Alphabet erkennen. Aber es gelang mir nicht, die Buchstaben fließend zu einem Wort zusammenzusetzen, ohne die Hand vom Papier zu lösen. Hieroglyphen der Sehnten, wütete ich und gab es auf. Stattdessen las ich Braille von früh bis spät, bekam immer mehr Übung. Die Lektüren dieser Jahre haben mich fürs ganze Leben geprägt. Großen Eindruck machte auf mich ein Satz aus der Farnblüte von Józef Ignacy Kraszewski. Wer sein Glück nicht teilen kann, für den gibt es kein Glück. Oder einer aus Kornel Makuschinskis Streit um Bascha. Bitterer Schmerz und harte Qualen machen die folgende Freude umso süßer. Ich sah die Vögel nicht, aber ich erkannte sie. Als ich 9 war, zogen wir in unser Haus am Stadtrand von Danzig. Meine Eltern hatten es gebaut. Sie freuten sich, dass sie endlich keine Miete mehr zahlen mussten. Das Haus hatte einen großen Vorteil. Die Wiesen ringsum. Ich war begeistert von den Lerchen, die dort lebten. Sie sangen alle durcheinander. Ihre Triller entzückten mich. Lang, vermischt mit Pfeiftönen, in hoher Tonlage hektisch oder ekstatisch. Ich betrachtete sie fast als Theophanie, als ob Gott persönlich durch sie sprechen würde. Die Lerchen faszinierten mich viel mehr, als es jedes Haustier konnte, egal ob Katze oder Kaninchen. Meine Mutter versuchte es mit beiden, zu meinem 11. Geburtstag sogar mit einer deutschen Schäferhündin. Aber ich wollte nicht mit dem Hund spielen oder mit dem Kaninchen kuscheln. Lieber wollte ich lauschen, ob die Lerchen schon da waren. »Die verstehen dich doch gar nicht«, versuchte meine Mutter mir gut zuzureden. »Schmiegen sich nicht an und wedeln nicht mit dem Schwanz. Doch dafür sangen sie.« Mit Hilfe eines Vogellexikons auf CD lernte ich ihre Stimmen. Zu jedem Vogel gab es ein paar Sekunden Aufnahme. Ich versuchte mir das spezifische Zwitschern jedes einzelnen Tieres zu merken. Wenn ich nicht mehr wusste, ob ich gerade einen Gimpel oder eine Amsel singen hörte, startete ich die CD sofort neu. Oder belästigte meine Tante. Sie hatte als einzige der Familie Internet. Gemeinsam stöberten wir uns online durch eine polnische Multimedia-Enzyklopädie. Wie gut man dort die Haustaube hören konnte. Weder Echo noch Straßenlärm störten ihr. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich bereits rund 50 Vögel bestimmen. Unter dem Weihnachtsbaum fand ich Aufnahmen von Vogelstimmen. Es war eine Sammlung des Biophysikers Boris Veprinev und des Biologen Fred Jüssi. Dank ihnen lernte ich die mir noch unbekannte Misteldrossel kennen. Die größte unter den polnischen Drosselarten pfeift ziemlich oft. Sie beginnt im Februar zu singen, ein flötenähnlicher Klang, ein bisschen wie der einer Amsel. Aber ich ließ mich nicht in die Irre führen. Bald konnte ich das ganze CD-Lexikon auswendig. Dank der Aufnahmen konnte ich die Vögel rund um unser Zuhause identifizieren. Die häufigsten? Gimpel, Pirol, Fitis, Kuckuck, Nachtigall, Kohlmeise, Distelfink, Krähe, Ammer, Ringeltaube. Die selteneren? Kiebitz, Rebhuhn, Wachtel, Bluthänfling. Die Tiere waren wie ein Kalender. Ende März begann der Hausrotschwanz zu singen, etwa im April die Nachtigall. Im Mai und Juni lärmte der Wachtelkönig. Ich hielt alle Vögel rund um unser Haus mit einem Sony-Diktiergerät auf Band fest. Trotz des Knisterns und Rauschens war ich beim Anhören begeistert von meinen Aufnahmen. Endlich konnte ich ein Verzeichnis der gefiederten Wiesenbewohner erstellen. Ich erfasste 70 Vogelarten. Schönheit kann die Welt retten. Ein Feuchtgebiet, 6 Uhr früh. Was ist das für ein Kerzenständer? Wundert sich eine Spaziergängerin, die vorbeigeht. Es ist kein Kerzenständer, es sind meine 2 Mikrofone. Für einen besseren Stereosound habe ich sie im Abstand von 15 cm an einer Schiene befestigt. Ich lasse sie gewöhnlich in einem Gebüsch stehen. Später höre ich mir an, welche Vögel ich im Laufe einiger Tage erwischt habe. Wenn die Leute von meinen Aufzeichnungen hören, sagen sie, erstell doch eine Klangkarte Polens mit den Vögeln. Dazu fehlen mir die Voraussetzungen, antworte ich. Ich kann nicht abends um 11 Uhr allein an einen Strand fahren, um einen Alpenstrandläufer aufzunehmen. In Sümpfen finde ich mich nicht zurecht. Klar könnte ich meine Familie unter Druck setzen. Ich bin doch blind. Doch ich will weder meine Behinderung ausnutzen noch meine Mutter. Aber im Mai steht sie bereits morgens um 3 Uhr auf, wenn ich in den Wald will. Warum so früh? Weniger Wind. Noch nicht so viele Insekten unterwegs. Kühlere Temperaturen? Dadurch kann sich der Schall besser ausbreiten. Zu dieser Tageszeit tauschen die Vögel untereinander ihre Morgennachrichten aus. Früher dachte ich, dass man nur Ohren braucht, um sie zu hören. Weit gefehlt. Man braucht auch Kopfhörer und einen Parabolspiegel. Einen solchen kann man sich vorstellen wie eine Art Teller für das Mikrofon. Er sieht aus wie eine Satellitenschüssel. Wenn man den Parabolspiegel sehr präzise auf eine Lerche ausrichtet, hört man ihren Gesang deutlicher. Warum eigentlich Vögel? Mir geht es nicht darum, immer neue Arten abzuhaken. Vögel symbolisieren etwas Gutes und Schönes. Nicht zufällig schrieb Dostojewski, dass Schönheit die Welt retten werde. Ich konnte die anderen Menschen nie sehen. Sie sahen mich aber auch nicht. Als Kind spielte ich mich im Unterricht mit meinen Aufnahmen auf. Ja, ja, sagte die Naturkundelehrerin, mach unbedingt weiter damit. In der Klasse war ich allerdings die Einzige, die sonderbare Vortragsthemen wie Enten oder Pelikane wählte. Es beeindruckte selten jemanden. Genauso wenig beeindruckte mein Wissen über andere Vögel, Reptilien und Insekten. Obwohl es weit über das hinausging, was im Lehrbuch stand, bekamen am Ende des Schuljahres diejenigen Bestnoten, die sich innerhalb des Lehrplans hervortaten. Aus dieser Gleichgültigkeit schloss ich nehme dämliche Vögel auf, die bedeutungslos sind. Sie werden weder deine Ausbildung noch dein Leben beeinflussen. Zum Glück hatte ich eine Freundin. Ich nenne sie für diesen Text Veronika. Um Missverständnissen gleich vorzubeugen, es war keine harmonische Beziehung. Wir gingen in dieselbe Klasse. Veronika weinte, wenn sie etwas nicht tun wollte. Meine Aufnahmen interessierten sie nicht. Manchmal schrie sie wütend, hau ab, aber das war wegen ihrer geistigen Behinderung. Es war mir egal, dass wir keine tieferen Gespräche führen konnten. Niemand setzte sich so für mich ein wie sie. In der 5. Klasse weigerte sie sich, auf eine andere Schule zu wechseln. Wegen mir. Verstehst du? Ein Jahr später hatten meine Eltern und ich ein Gespräch bei einer Kinderpsychologin. Sie befand, dass die Integration an meiner bisherigen Schule misslungen war. Wir überlegten, wie es weitergehen sollte. Es gab nur einen Ausweg. Ich entschied mich für eine neue Schule, das Blindengymnasium in Laski. Die Schule arbeitete mit Ordensschwestern zusammen. Vielleicht willst du es dir doch noch einmal überlegen, sagte meine Mutter. Ihr machte die Distanz Sorgen. Die neue Schule befand sich in der Nähe von Warschau, mehr als 300 Kilometer von zu Hause entfernt. Auf keinen Fall, ich war mir sicher. Und kam an einem Sonntag vor Beginn des Schuljahres in Laski an, kurz vor 18 Uhr. Zufällig traf ich auf ein paar Mädchen, die gerade auf dem Weg zur Messe waren. Auf einmal umringten sie mich. Wie heißt du? Woher kommst du? Was sind deine Hobbys? Welche Musik hörst du? Ich war sprachlos. Zum ersten Mal fragten mich Gleichaltrige aus. Kurzerhand ging ich mit ihnen zur Messe, dann zum Abendessen in den Speisesaal. Auch die anderen Gruppen hießen die Neuen willkommen, mich eingeschlossen. Wieder war ich verlegen. Vor dem Essen riefen alle nach Art der Goralen, einer Bevölkerungsgruppe von Bergbewohnern in den Karpaten, »Segne uns, der Herr vom hohen Himmel! Hey! Möge es auf Erden an Brot nicht fehlen, an Brot und an Erdäpfel nicht! Hey! Und an der Liebe zur Mutter nicht!« So ist es mir zumindest in Erinnerung geblieben. Man brachte mich in einem Viererzimmer unter. In der ersten Nacht quatschten wir 6 Stunden lang. Die Mädchen weihten mich in die Regeln von Laski ein. Nummer 1. Niemand nimmt die Aufgaben ab. Der Dienst im Speisesaal erfordert größte Aufmerksamkeit. Man schneidet Brot, Wurst, Käse, bereitet das Geschirr vor, kocht Tee für eine 13-köpfige Gruppe und bringt ihn. Wer nicht kann, sucht einen Stellvertreter. Der montägliche Badezimmerdienst? Erst recht der Wahnsinn. Man muss die Ordensschwester erwischen, die für die Reinigungsmittel zuständig ist. Dann heißt es Böden und Waschbecken schrubben. Aber Achtung, das Badezimmer besteht aus 2 Räumen. Und woran erkenne ich die Putzmittel? Einfach an der Form der Flasche. Ich merkte schnell, dass nicht alle 9 mit dieser Verantwortung zurechtkamen. Manche der neuen Mädchen kehrten bald wieder nach Hause zurück. Aber ich gewöhnte mich rasch ein. Ich empfand das System nicht als militärisch streng. Vormittags hatten wir Unterricht, auch nachmittags, aber in dieser Zeit arbeiteten und lernten wir selbstständig. Eine Ordensschwester erklärte mir, wie man Hosen bügelt. Zuerst mit dem Bügeleisen über die eine Seite, dann über die andere, Hose umdrehen und noch einmal dasselbe. Ich bekam auch Unterricht in räumlicher Orientierung. Wir spazierten über das Schulgelände oder fuhren mit einem Betreuer nach Warschau. Dort brachte man uns bei, in Busse ein- und wieder auszusteigen. Doch sobald ich Motorengebrumm hörte, zog sich mir der Magen zusammen. An der Haltestelle gab es keine Durchsagen. Woher konnte ich wissen, welche Busnummer vorgefahren war? Ich hätte es auf gut Glück probieren können, wie ein paar von den anderen Mädchen. Sie stiegen ein und fragten rasch jemanden nach der Linie. Aber dafür war ich ungeeignet. Mich stresste die Situation viel zu sehr. Dasselbe galt für Spaziergänge draußen mit dem Stock. Mein Kopf war dann nur noch von Zweifeln erfüllt. War dieser Weg schon immer so schmal gewesen? Hätte ich vorher nach links abbiegen sollen? Halt! Hier ragte letzte Woche doch noch eine Gehwegplatte empor. Wo ist sie jetzt? Nach dem dritten Gedanken dieser Art verlor ich den Überblick, wo ich war. Bevor ich nach Lasky ging, hatte ich zum Geburtstag ein Handy geschenkt bekommen. Alle 3 Tage rief ich zu Hause an. Mehr brauchte ich nicht. Ich erzählte, dass ich von meinen Zimmergenossinnen gut aufgenommen worden war. Keiner lachte mich wegen meiner Passion aus. Wenn ich eine CD mit Vogelstimmen einlegte, waren die anderen neugierig, welche diesmal singen würden. In der Schule entsprach das Niveau etwa dem meiner Grundschule. Englisch? Die Ordensschwestern organisierten mir Einzelunterricht. »Du hast dich weiterentwickelt«, sagte eine von ihnen irgendwann. Das lag vielleicht daran, dass ich mich nützlich fühlte, mich nicht mehr davor fürchtete, von jemandem abhängig zu sein, mich nicht mehr als Problem betrachtete, dass ich gelernt hatte, um etwas zu bitten. Ich wunderte mich immer seltener darüber, gemocht zu werden. Weniger rosig sah die Zukunft in Lasky aus. Nach der Unterstufe hätten mich hier entweder eine Berufsschule für Massage oder eine Strickwerkstatt erwartet, wo ich Schals und Pullover hergestellt hätte. Und so verkündete ich am Ende des Schuljahres, ich komme nach Hause. Hast du schon einmal das Verschwinden von Natur gehört? Nach meiner Rückkehr aus Lasky trat ich zu Hause auf die Terrasse. Ich wollte Aufnahmen vom Gesang meiner gefiederten Nachbarn machen. Spitzte die Ohren? Spitzte sie erneut? Kein? Einer Lerche. Auch kein... eines Bluthänflings. Wenigstens das... eine Rauchschwalbe? Nein, nur Stille. Die Vögel sind verschwunden, seufzte meine Mutter. Genauso wie die Wiesen. Für Wald hätte ja noch jemand gekämpft. Oder für ein Feuchtgebiet. Aber für Wiesen? Das war einfach ungenutztes Land. Besser man ersetzte es durch Spiel- und Parkplätze, Rollrasen, frisch gepflanzte Bäumchen und Neubauten. Auf genau diese Weise wurde die Umgebung meines Zuhauses zerstört. Damals schwor ich mir, dass ich als Erwachsener eine CD mit dem Titel »Wo die Lerchen sangen« veröffentlichen würde. Am Schluss 1 Minute Stille. Unter Ornithologen streiten sich manche, welche der in Polen vorkommenden Fliegenschnäpper schöner singt. Der Sprosser oder doch die Nachtigall? Ich habe einen Favoriten. Warte kurz, ich schalte den Computer ein. Einen Moment noch, jetzt die Lautsprecher? Ohne sie könnte ich ihn nicht bedienen. Wenn ich einen Ordner öffne, liest eine synthetische Stimme den Namen vor. Auf Englisch, weil das schneller geht. Da ist sie endlich, die Aufnahme der Nachtigall. Hast du die rasante Tonkaskade während des Sings gehört? Und jetzt mein Liebling, der Sprosser, am Fluss Biebrza aufgenommen. Seine Silben sind langsamer, er macht längere Pausen. Am Schluss brilliert er noch mit einer knatternden Sequenz. Wenn man Aufnahmen macht, darf man eines nicht vergessen. Die Melodien ein und derselben Art verändern sich im Laufe der Jahre. Die Vögel lernen voneinander, geben einander Klänge weiter. Deswegen tönt der Gesang eines heutigen Fliegenschnäppers anders als der Gesang seines Urgroßvaters. Sie haben auch Dialekte. Ein Sprosser klingt in Polen anders als in Russland. Ich schaffte das Abitur. Aber reicht es fürs Studium? Nach der Unterstufe entschied ich mich für das allgemeinbildende Gymnasium Nummer 5 in Danzig. Eine humanistische Klasse, 34 Personen. Es trieb mich nicht in die Naturwissenschaften. Ich hätte ohnehin nicht als Ornithologin oder Zoologin arbeiten können. Dafür hätte ich nicht nur Ohren, sondern auch Augen gebraucht. Tiere muss man beobachten. Meine Großmutter begleitete mich zum Schulbus, half mir beim Einsteigen. Ich fuhr allein hin, kam allein zurück. In der Schule behandelte man mich normal. Das war gut. Die Brailleschrift kannten die Lehrer nicht. Oft vergaßen sie zu erklären, was sie gerade an die Wandtafel schrieben. Ich hatte keine Schulbücher in Braille. Stattdessen ließ ich normale Bücher durch den Scanner laufen. Zuerst erfasste er die Buchstaben, dann erstellte er eine Textdatei, die ich mir von einer synthetischen Stimme vorlesen lassen konnte. Nur übersprang der Scanner manchmal Texte, wegen der Bilder in den Büchern. Vom Unterricht bekam ich nur mit, was ich hörte. Wenn ich nicht wusste, wie ich eine komplizierte Formel notieren sollte, schrieb ich sie in Worten auf. Bei komplizierteren Dingen fragte ich bei meinem Banknachbarn nach, aber nur selten. »Hast du kein Bedürfnis, mit anderen zu kommunizieren?«, fragte mich einmal ein Mitschüler. »Doch, klar. Bloß, worüber hätte ich mit den anderen reden sollen? Die Diskussion meiner Mitschülerinnen über Make-up oder Klamotten interessierten mich nicht. Ich gehörte zu den Ungeschminkten, und die Kleidung suchte meine Mutter für mich aus. In den Pausen hatte ich ohnehin kaum Gelegenheit, mich mit jemandem zu unterhalten. Die meisten meiner Mitschülerinnen und Mitschüler zogen durch die Flure. Davor hatte ich Angst. Die Schule war klein und überfüllt. Überall standen Rucksäcke am Boden. Nicht einmal mit dem Stock hätte ich mich zurechtgefunden. Ich blieb lieber vor dem Schulzimmer. Exotikum, so bezeichnete ich mich selbst. Die meisten Schüler und Lehrerinnen hatten zuvor noch nie mit einer Blinden zu tun gehabt. Immerhin merkten sie sich meinen Namen. Es störte mich nicht, wenn sie zum Abschied riefen, »Wir sehen uns!« Ich sagte das selbst auch, erzählte meiner Mutter, wen ich in der Schule gesehen hatte. Sicher nicht, wen ich gehört hatte. »Kennst du den Witz von der blinden Pilzsammlerin?« fragte mich einmal eine Mitschülerin, ohne sich viel dabei zu denken. »Läuft eine Pilzsammlerin durch den Wald?« Da sie blind ist, steckt sie sich alles, was sie findet, in den Mund. »Oh, ein Steinpilz«, ruft sie beim ersten Pilz. Dasselbe bei einem Pfifferling und einem Filzröhrling. Dann findet sie ein Kothäufchen. Und dann kam die Pointe. Sie probiert und ruft voller Freude, »Welch ein Glück, dass ich nicht reingetreten bin!« Nein, ich war nicht beleidigt. Das Abitur schrieb ich in Brailleschrift, in einem separaten Raum mit einer separaten Kommission. Am wichtigsten war mir die Englischprüfung, weil ich die Sprache als Fach studieren wollte. Bei der mündlichen Prüfung im Leistungskurs bekam ich eine Aufnahme vorgespielt. Auf dieser Grundlage musste ich dann über die Schädlichkeit des Rauchens sprechen. Das war kinderleicht. Anders sah es mit der schriftlichen Prüfung aus. Ich hatte Englisch immer über die Ohren aufgenommen, nie über die Augen. Manchmal brachte ich durcheinander, welche Wörter Doppelbuchstaben hatten. Das kostete mich Punkte. 84% im Leistungskurs. So sah mein Resultat in Englisch aus. Halb so wild, dachte ich. Aber für ein Anglistikstudium war es zu wenig. Ich stand nicht auf der Liste der Zugelassenen. Mein Traum vom Dschungel in Peru. Der Sprosser und der Pirol klingen am schönsten. Aber mein Herz gehört den Nymphensittichen. Den ersten, Jupka, kaufte ich als Gymnasiastin. Die nächsten adoptierte ich. Warum Papageien? Die picken nicht einfach nur Körner. Sie sind auch sehr sozial und pflegen dauerhafte Beziehungen. Die meisten bilden Paare für das ganze Leben. Wird einer der beiden verkauft, sind beide traurig. Sie klagen laut vor Sehnsucht oder verstummen. Auch ihren Besitzern gegenüber zeigen Nymphensittiche oft dieses Verhalten. Ich kann mich erinnern, dass sich einmal ein Männchen an mich band. Davor hatte er keinen Kontakt zu anderen Vögeln gehabt. Bei meinem Anblick begann er zu singen, weil er unbedingt gestreichelt werden wollte. Das Singen hörte auch nicht auf, als weitere Nymphensittiche dazukamen. Ich interessierte mich schon als Gymnasiastin für Papageien, wegen eines Clips mit südamerikanischer Musik, auf den ich auf YouTube gestoßen war. Die Qualität der Aufnahme war miserabel, aber im Hintergrund hörte man das zarte Zwitschern von Papageien. Faszinierend. Ich begann, mich über die Vögel des Amazonas zu informieren. Erfuhr, dass die Flüsse im Dschungel Hunderte von Papageien anziehen. Sie belagern die steilen Ufer und picken natriumreichen Lehm. Am meisten beeindruckte mich ihr Geräusch beim Auffliegen. Es klingt, als würde auf einen Schlag ein Unwetter losbrechen, mit tosenden Wellen und Sturmwind. Als ich dieses Geräusch zum ersten Mal hörte, griff ich zum Telefon und rief meine Cousine an. »Ich fahre nach Peru. Ich will Aufnahmen von Papageien machen.«
»Du weißt aber, dass das weit weg ist?«
»Klar. Ab heute spare ich. Ich schaffe das noch vor dem Ruhestand.« »Du hast es vergeigt. Du hättest es noch einmal durchlesen können. Du hättest es abschreiben sollen. Aber nein, du dachtest, es sei gut genug.« Diese Gedanken gingen mir durch den Kopf, als bekannt wurde, wer einen Studienplatz bekam. Mir war klar gewesen, dass ich nicht die Beste sein würde. Aber die Dritte auf der Warteliste? Offenbar war ich ungeeignet. Nach einigen Tagen jedoch kam eine Nachricht. Willkommen im Fachbereich Anglistik der Universität Danzig. 3 Personen vor mir hatten verzichtet. Man teilte mich automatisch der Lehrerausbildung zu. Bald geriet ich in Panik. Wie soll ich als Blinde unterrichten? Letztlich kam ich dann in die Fachrichtung Übersetzung. Ich fand erste Gelegenheitsjobs und im 3. Studienjahr eine halbe Stelle in einem Übersetzungsbüro. Ich begann, auf ein erstes professionelles Mikrofon zu sparen, übersetzte juristische Texte, Bedienungsanleitungen für alle möglichen Geräte. »Nach dem Master will ich promovieren«, sagte eine Studienkollegin. Es verdross mich. Ich lobte die Idee, dachte mir, dass die Schlauen überall durchkommen. Mir würde wohl nur bleiben, bis ans Ende meines Lebens Anleitungen zu übersetzen. Auf dem Campus bewegte ich mich meistens mit Hilfe eines Blindenhundes fort. Trotz Zweifeln hatte ich mich nach dem 1. Studienjahr für diese Lösung entschieden. Luca war eine Labradorhündin. Ich kümmerte mich um sie, spielte mit ihr, aber angesichts meines Verhältnisses zu Hunden war unsere Bindung eher rationaler als emotionaler Natur. Auch wenn ich mit Luca unterwegs war, musste ich die Orientierung selbst behalten. Die Akustik half mir dabei. Ein Hörsaal klang anders als ein Flur. Wenn ich einen Raum betrete, verrät mir das Echo seine Größe. Woher ich wusste, wie oft ich bis zum Raum für englische Literaturgeschichte abbiegen musste? Kinästhetisches Gedächtnis. Mein Körper hatte den Bewegungsablauf bis zu jenem Raum verinnerlicht. Alles Wichtige in meinem Leben begann mit Klängen. In meinem 2. Studienjahr hörte ich am Fernsehen eine Talentshow. Die Teilnehmenden sangen auf Russisch Katjuscha, ein beliebtes russisches Volkslied. Sofort war ich fasziniert. Obwohl ich die Sprache nicht beherrschte, dennoch verstand ich einiges und begann im Internet zu stöbern. Ich stieß auf weitere Lieder und entdeckte mein Interesse für russische Folklore, besonders für traditionellen Bauerngesang. Auch für das Bajan, ein akkordeonähnliches Instrument. Am Anfang verheimlichte ich meine neue Vorliebe. Bei mir zu Hause assoziierte man die Russen mit den 3 Teilungen Polens im 18. Jahrhundert und mit den sowjetischen Massenerschießungen von Katyn während des 2. Weltkrieges. Mein Großvater, ein Danziger Werftarbeiter, hatte einmal geschrien: »Weg mit dem Kommunismus!« Aber eines Tages begann ich unversehens zu summen: »Ach, ty stjep shirokaja«, »Ach, du weite Steppe«, ein russisches Kosakenlied. Ich war verloren. Also konnte ich meinen neuen Wunsch gleich mitteilen. Ich verkündete meiner Familie, dass ich nach dem Anglistik-Master Russistik studieren würde. »Wie? Du weißt aber, was wir Polen von diesem Land halten?« Meine Familie war entrüstet. Außerdem gab es ein weiteres Problem. Ich beherrschte das russische Alphabet nicht.
Oh, eine Amsel vor dem Fenster. Sie ist eindeutig erschrocken. Woher ich das so sicher weiß? Ich erkenne es an der explosiven, ungestümen Kaskade, die am Ende ein wenig abfällt. Ich kann mittlerweile etwa 300 europäische Vögel unterscheiden, nicht nur am Gesang, auch an ihren Geräuschen beim Fliegen und manchmal sogar an den Lauten der Küken. Am einfachsten ist es im Wald. Dort leben Vögel mit einem festen Repertoire, zum Beispiel das Rotkehlchen, der Buchfink, die Singdrossel und die Mönchsgrasmücke. Am Wasser, wo Vögel aus der Ordnung der Regenpfeiferartigen leben, wird es mit den Lauten komplizierter. Es ist nicht einfach, einen Grünschenkel von einem Teichwasserläufer zu unterscheiden. Da ihre Laute schlicht sind, gibt es weniger spektakuläre Unterschiede zwischen ihnen als bei den Singvögeln. Zudem variieren die Wartvögel ihre Signale. Sie rufen mal leiser, mal lauter. Ihre Stimme kann ganz sanft klingen, nur um sich ein paar Sekunden später vor Emotionen zu überschlagen. Diese klanglichen Feinheiten haben eine Bedeutung, wie im Zwischenmenschlichen. Schließlich kann man auf unterschiedliche Art und Weise sagen, ich mag dich. Dabei heißt es doch, Tiere hätten keine Gefühle. In dem Jahr, bevor ich den Master abschloss, begann ich Russistik zu studieren. Dort fühlte ich mich wie zu Hause. Endlich lernte ich das, was ich wollte. Lange vor der Zulassung gab ich in der Warschauer Bibliothek eine Bestellung auf, beschaffte mir 3 Russischlehrbücher für Blinde. Allerdings erkannte mein Scanner die Braillepunkte nicht. Das Notizgerät machte die Angelegenheit noch komplizierter. Es unterstützte kyrillische Schrift nicht. Doch ich gab nicht auf. Von der Hochschule lieh ich mir ein anderes Notizgerät. Während der Semesterferien schrieb ich damit alle Bücher von Hand ab, Wort für Wort. Immerhin war ich danach sattelfest in Rechtschreibung. Ich kam in eine Anfängergruppe, hatte aber schon einige Vorkenntnisse. Die Dozentin befreite mich sogar von der praktischen Sprachprüfung. Im 2. Jahr war ich bereits in der Gruppe der Fortgeschrittenen. Unterdessen hatte ich den Master in Anglistik gemacht. Als es darum ging, ein Thema für meine Masterarbeit in Russistik zu schreiben, entschied ich mich für das Thema Zaubermärchen im Kontext der traditionellen Werte der russischen Volkskultur. Wie viele Märchen haben Sie analysiert? 120. So gründlich kannte sich noch nie jemand mit seinem Thema aus. Vielleicht mögen Sie daraus eine Dissertation machen, hörte ich bei der Verteidigung. Ich stand buchstäblich unter Schock. Zu Hause sagte ich zu meiner Mutter, sie hätten wohl den Verstand verloren. Ich hatte sogar vor, meiner Betreuerin nach ein paar Tagen diplomatisch abzusagen. Aber sie kam mir zuvor. 2 Tage nach der Verteidigung rief sie mich an, sagte, ich solle mich beeilen. Wenn ich meine Unterlagen noch gleichen Tags einreichen würde, nähmen sie mich vielleicht in die Liste der Anwärter und Anwärterinnen für eine Dissertation auf. Und sie nahm mich tatsächlich auf. Selbst das Auswahlgespräch lief gut. In der ersten Vorlesung zur Hochschuldidaktik hörte ich, Sie gehören zur intellektuellen Elite. Als Forschende sind Sie verpflichtet, nach der Wahrheit zu suchen. Doch ich hatte meine schon gefunden und traute weder mir noch dem Urteil des Fachpersonals. Ich war mir sicher, mich wieder rauswerfen wäre für alle das Beste. 2016 hörte ich von Rainforest Expeditions, einem peruanischen Forschungs- und Ökotourismusunternehmen. Sie filmten Ara-Papageien, führten Dschungeltouren in der Region Madre de Dios im Reservat Tambopata durch, in der Gegend der lehmigen Uferwände des gleichnamigen Flusses. Genau davon träumte ich. In dieser Zeit startete das Unternehmen eine Sammelaktion für einen Dokumentarfilm über die Erforschung der Aras. »Mach das doch auch«, ermunterte mich mein privates Umfeld zu einem eigenen Spendenaufruf für eine Reise nach Peru, eine Dschungeltour zu den Papageien. Mein Bruder würde mich begleiten. Ohne ihn allein wäre ich auf einer solchen Reise aufgeschmissen. Zuerst kontaktierte ich das Unternehmen. Man versprach, sich vor Ort um mich und meinen Bruder zu kümmern. Ich hatte dennoch Angst vor der Sammelaktion und fürchtete die Reaktion der Leute. Es gab Kinder, die Geld für eine Krebsbehandlung benötigten. Und dann kam ich mit meiner Marotte, den Papageien. Anfang April 2017 beschloss ich trotz aller Bedenken, jetzt oder nie. Es war der Moment, die Sammelaktion zu lancieren. Sehr viele Kommentare im Internet waren positiv. Manche klangen aber auch so: Die Blinde will Menschen ausnutzen. Sie arbeitet bestimmt nicht. Ich arbeitete sehr wohl, hatte das in der Beschreibung für die Spendenaktion aber nicht erwähnt. Vom Geld aus dem Übersetzungsbüro konnte ich jedoch nichts zur Seite legen. Ich hatte 5 Jahre gebraucht, um 5000 Zloty für ein Mikrofon zu sparen, etwas mehr als 1000 Euro. Ich kontaktierte alle Vogelbeobachter, deren Aufnahmen ich mir angehört hatte, schickte ihnen den Link zu meiner Sammelaktion. Ihr braucht nichts zu spenden, schrieb ich. Es reicht, wenn ihr den Link teilt. Auf diese Weise kamen 10.800 Zloty zusammen, rund 2.500 Euro. Genug für die Flüge. Aber ich musste noch das peruanische Unternehmen für die Dschungeltour bezahlen. Ich berichtete ihnen von der Sammelaktion, einfach damit sie Bescheid wussten. Nach ein paar Tagen kam ihre Antwort. Wir hatten eine Sitzung. Wir empfangen dich und deinen Bruder kostenlos. Gründe nannten sie keine. Auch der Besitzer des slowakischen Musiklabels LOM meldete sich bei mir. Er hatte ein T-Shirt mit dem Bild einer jungen Frau gestaltet, die eine Vogelstimme aufnimmt, und war zufällig auf meine Sammelaktion gestoßen. Er sah die Fotos von mir und schrieb: Das bist ja du auf dem T-Shirt. Später überwies er mir den ganzen Verkaufserlös, 500 US-Dollar. Es ging mir nie um Selbstentfaltung. Tambopata ist ein Naturschutzgebiet und steht unter der Aufsicht des peruanischen Umweltministeriums. Vor dem Abflug musste ich den Beamten Fotos meiner Mikrofone schicken, ihnen erklären, was ich damit anzustellen gedachte. Nach der Ankunft, als uns noch eine 5-stündige Bootsfahrt zum Basislager im Dschungel erwartete, eine Überraschung. Auf dem Kahn, ich, mein Bruder Marek, ein Vertreter von Rainforest, dazu ein Beamter des Reservats. Während der Fahrt unterzog er mich einer Prüfung. Was fliegt da? Ein Ara? Aber was für einer? Ein Grünflügel-Ara, antwortete ich ohne zu zögern. Er bejahte. Die Frage war listig. In Peru leben 3 große Ara-Arten und weitere kleine. Der Grünflügel-Ara, der Scharlach-Ara und der Gelbbrust-Ara. Für Ungeübte klingen sie alle gleich. Aber ich hatte mir vor der Abreise 20 CDs über die Vögel Amazoniens gekauft und mir die kennzeichnenden Informationen und Stimmen von über 70 von ihnen eingeprägt. Deswegen wusste ich, dass der Grünflügel-Ara von den 3 am wenigsten heiser, das R bei ihm am undeutlichsten klingt. Unsere Betreuer hatten eines nicht bedacht. Meine Welt bestand aus Klängen, nicht Bildern. Sie warnten mich davor, im Basislager das Mikrofon draußen aufzustellen, sonst würde es von einem Regenguss weggespült. Sie wollten mir das Aufnehmen erleichtern, montierten in unserem Schlafraum zum Wald hin die Wand ab. So musste ich nicht nach draußen gehen. Ich konnte einfach das Mikrofon ans Geländer stellen und fertig. Als erster meldete sich ein Brillenkauz. Sein Ruf klang wie das Schwingen eines Stockes. Auf der Endsilbe wurde er leiser. Stimmte ein weiterer Kauz mit ein? Diesmal ein Haubenkauz. Es versprach, schönes Material zu werden. Ich hatte eine ganze Woche Zeit, Aufnahmen vom Dschungel zu machen. Während eines Trekkings stießen wir auf eine Rotte Weißbart-Pekaris. Eine Art Wildschweine, aber kleiner als die bei uns. Nicht aggressiv, aber ich würde trotzdem davon abraten, sich in ihrer Nähe aufzuhalten. Sie fraßen und grunzten. Das Klappern ihrer Stoßzähne faszinierte mich. Wie Holz, das im Kamin knackt. Ich nahm vorsichtig das Mikrofon hervor und da tönte es plötzlich. Über uns schrie ein roter Brüllaffe. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ein Affe solche Laute ausstoßen kann. Sein Gebrüll erinnerte an die Schreie der Orks in Herr der Ringe. Tief, donnernd, langgezogen. geradezu atonal, ohne jede Harmonie. Er ist eines der lautesten Tiere der Welt. Seine Stimme wird mehrere Kilometer durch den Dschungel getragen. Wer weiß, ob ich noch einmal in meinem Leben die Gelegenheit haben werde, aus solcher Nähe Aufnahmen zu machen. Ich stand reglos da. Heute weiß ich, dass 9 Tage zu wenig für den Regenwald sind. 2 davon verbrachte ich in einem Boot, um zum Basislager und wieder zurückzufahren. Vor der Reise hatte ich mir Sorgen gemacht, dass der Dschungel mich mit seinen Geräuschen überfordern könnte, unnötigerweise. Klanglich ist er unkompliziert. Natürlich, es pfeift, raschelt, ruft, quakt und krächzt ständig. Aber es sind einfache Laute. Die Melodien der meisten Vögel beschränken sich auf einige wenige Töne. Unsere Mönch- und Gartengrasmücken mit ihren raffinierten Strophen sind ein ganz anderes Kaliber. Das hängt mit den Besonderheiten des Regenwaldes zusammen. Das Laub der dortigen Bäume etwa hat eine andere Struktur. Komplexe Klangfolgen würden sich dort einfach schlecht ausbreiten. Eine Frage beschäftigte mich im Dschungel. Als wir oberhalb der lehmigen Uferwände standen und die Aras kreischen hörten, gab ich mich ganz diesem Klang hin. Ich lauschte auch der Aufregung der Umstehenden über die so grünen, so roten, manchmal ins Orange gehenden Federn. Wäre ich genauso fasziniert von ihnen gewesen, wenn ich diese Farben auch gesehen hätte? Irgendwann wurden meine Dozentinnen an der Universität auf mein Doppelleben zwischen Vögeln und Dissertation aufmerksam. Eine der Dozentinnen hatte die Artikel gelesen, die im Anschluss meiner Reise nach Peru über mich erschienen waren. Ich sprach darin über meinen Wunsch, in den Dschungel zurückzukehren, um die Aras zu erforschen. Die Dozentin berichtete meiner Betreuerin davon. Diese meldete sich bald darauf bei mir. Sie sagte, ich bräuchte mich nicht auf Märchen zu beschränken. Wenn ich Vögel so liebte, könnte ich die beiden Themen auch verbinden, also eine Arbeit über die Symbolik der Vogellaute in der englischen, russischen, spanischen und polnischen Kinderliteratur schreiben. Ich beherrschte alle 4 Sprachen. Es sollte in meiner Dissertation schließlich darum gehen, zu analysieren, wie wir Menschen Vogelmelodien interpretieren und welche Bedeutung wir ihnen zuschreiben. Früher glaubte man nämlich, dass die Vögel zu uns sprechen. Ich muss sagen, dass ich über diesen Vorschlag wirklich gerührt war. In der Grundschule hatte ich gelernt, dass sich kaum jemand für Naturgeräusche interessiert und genauso wenig für Menschen, die davon Aufnahmen machen. Gleichzeitig war ich auch besorgt, weil es kaum Material zur Symbolik gab. Ich forstete alles durch. Daraus ergab sich eine 300-seitige Arbeit mit 525 Titeln in der Bibliographie. Ich fand heraus, dass einige Kulturen im Gesang der Rauchschwalben einen Vers hören, der besagt, Fäden drehen, Ruten drehen, auf geht's zum Pflügen. Die Lerchen referieren über Schläge. Wenn sie losfliegen, rufen sie angeblich, Schlag, Herr, schlag, ich hab einen Stab. Wenn sie tiefer fliegen, schlag nicht, der Stab ist außer Sicht. Und der Steinkauz? Ich hörte ihn zum ersten Mal auf Kassette. Damals war ich 13. Mir war sofort klar, woher sein Name kommt. Puitsch, Puitsch, geh, geh, rief er mit ansteigendem Auslaut. Im Volksglauben gilt er als Vorbote des Todes, weil man aus seinen Rufen sinngemäß heraushört, ab in die Grube unter dem Gotteshaus. Beim Kapitel über die klanglichen Besonderheiten von Kinderlyrik hatte ich eine Erleuchtung. Ich analysierte Wiegenlieder. Fast in jedem kamen die Worte Luli, Luli vor. Es macht Sinn. Ein L klingt sanft, wenn man es ausspricht, nicht wahr? Genau wie der Gesang einer Lerche. Ihre Stimme ist so zart wie die einer Flöte. Sie bereitet uns Freude, weil sie viele L enthält. Ich brauchte 6 Jahre für meine Dissertation. 2 beantragte ich eine Fristverlängerung. Als ich sie einreichte, enthielten die Gutachten keine einzige Anmerkung. Ich verteidigte sie im November 2023. Mehr als 30 Jahre lang dachte ich, du hast der Welt nichts Besonderes zu bieten. Aber die Welt sah das offenbar anders. Ich wurde Englischdozentin und begann am Fremdsprachenzentrum der Universität Danzig zu unterrichten. In Australien erschienen 3 Alben mit Aufnahmen von mir, ebenso in der Slowakei. In Polen erschienen 2. Es ging mir nie um Selbstentfaltung. Ich wollte einfach meine Aufnahmen mit anderen teilen. Mir kam auch die Idee, mit ihnen Hospize, Pflegeheime, Kinderspitäler, Psychiatrien und Einrichtungen für Krebskranke zu erreichen. Vielleicht können Klänge aus der Natur die Bewohner und Patienten beim Umgang mit ihren Gefühlen unterstützen? Die britische BBC hatte eine Sendung produziert, in der ich eine Journalistin und einen befreundeten Kameramann durch die Klanglandschaft des Białowieża-Urwalds führe. Der Sender kürte mich 2023 zu einer der 100 einflussreichsten Frauen der Welt, neben Michelle Obama. Absurd, nicht wahr? Einflussreich, aber nicht komplett selbstständig. Deswegen habe ich meine Zukunft geplant. Wenn ich später gebrechlich werde oder nicht mehr zurechtkomme, kehre ich sehr wahrscheinlich in die Organisation für Blindenhilfe zurück. Gehe diesmal nach Jujuth, wo es ein Heim für blinde Frauen gibt. Dort werde ich Freundinnen aus dem Gymnasium wieder treffen, in ihrer Mitte sterben, versöhnt und ruhig. Weil ich, Isabella Ludwig, in meinem Leben bereits mehr bekommen und erreicht habe, als ich je gedacht hätte.
Nochmal nachgefragt bei Lukas Pilip.
Hallo Lukas.
Hallo.
Lukas Pilip ist ein polnischer Reporter und Buchautor. Er schreibt für verschiedene Medien wie Gazeta Wyborcza, Pismo, Magazin Opinii oder Newsweek, Psychologia. Der preisgekrönte Journalist ist vor allem für seine einfühlsamen Porträts von Menschen bekannt, die eher am Rand der Gesellschaft stehen. Neben dem Journalismus erforscht er Wölfe und klärt die Öffentlichkeit über sie auf. Dabei verbindet er das Erzählen von Geschichten mit seiner Leidenschaft für den Naturschutz. Die Vogelqueen, die Reportage, die wir soeben gehört haben, war unter den Finalisten des weltweit ausgeschriebenen True Story Award, der Anfang Juni in Bern verliehen wurde. Lukas, wann hast du zum ersten Mal von der Vogelkönigin, der blinden Ornithologin Isabella Dlužík, gehört?
Ich habe ihre Geschichte in einer sehr kurzen Notiz in einer Zeitung entdeckt. Als ich sie gelesen hatte, bekam ich Gänsehaut, weil ich sofort wusste, dass darin eine großartige Geschichte steckt.
Isa
war damals zwar bereits von der BBC unter die 100 einflussreichsten Frauen der Welt gewählt worden. Und trotzdem konnte ich keinen längeren Text über sie finden.
Bigger piece about her. So I thought that I should
da dachte ich, ich muss sie besuchen und mit ihr sprechen.
Just like that.
Wie hast du recherchiert? Hast du mit ihr nur gesprochen oder wie bist du an all die Details ihres Lebens gekommen?
First of all, I talk with Isa. Of course, I was prepared before our appointment.
Zunächst einmal habe ich mit Isa gesprochen.
But
ich hatte mich vor unserem Treffen vorbereitet, aber ich wollte möglichst alles direkt von ihr erfahren.
From Isa. I knew before the appointment that I had to focus on the
schon vor dem Termin wusste ich, dass ich mich in der Reportage auf die Vögel konzentrieren musste, weil sie das strukturelle Rückgrat des Textes bilden würden.
That piece. The most difficult part of working at that piece wasn't weren't our interviews.
Der schwierigste Teil der Arbeit waren nicht die Interviews, sondern die Entwicklung der Erzählstruktur.
For that piece. I divided the story.
Ich habe die Geschichte in 3 Akte unterteilt.
Into 3 acts. I hope that it It will help me structure the narrative.
Ich habe gehofft, dass es so die Handlung ordnen, die Spannung aufrechterhalten und die Leserin und Leser klar und fesselnd durch die Geschichte würde führen können.
And engaging way. And I needed to know where the turning points were, where the tension rises and
falls. Ich musste wissen, wo die Wendepunkte liegen, wo die Spannung steigt und fällt, wer der Gegenspieler ist
and how
und wie ich die Leser in Isas Welt hineinziehen kann.
World. So, I wrote from the perspective of Isa, not from third
person. Deshalb habe ich aus ihrer Perspektive geschrieben und nicht aus einer distanzierten dritten Person.
It helped me to
es ist Isas Blick auf die Welt.
Das
hat mir geholfen, ihr näher zu kommen.
Warum hast du diese Form gewählt? Der Text klingt, als würde Isabella Dlugic ihre Geschichte selbst erzählen. Ist das typisch für dein Schreiben oder war diese Entscheidung etwas Besonderes?
No, it wasn't an extraordinary decision.
Nein, das war keine außergewöhnliche Entscheidung. Ich schreibe meistens aus der Perspektive meiner Protagonist.
Using the first person is important because it allows the reader to experience
wichtig,
the story more
Lesern
intimately
eine Geschichte unmittelbarer zu erleben,
feel closer
sich der Perspektive der Protagonisten anzunähern.
I have written a book from a first perspective of my protagonist.
Ich habe sogar ein ganzes Buch aus der Ich-Perspektive meines Protagonisten geschrieben.
Captain from vessel who was kidnapping
es erzählt die Geschichte eines polnischen Frachtschiffkapitäns, der vor Somalia entführt wurde
hijacking, and held,
und dort 82
in
Tage
Somalia,
lang als Geisel festgehalten wurde.
82 days. So, I love first person
ich liebe die Ich-Perspektive.
Wie oft hast du Isabella Dlugic interviewt?
It was about 20 hours. And
am Ende hatte ich etwa 20 Stunden
after,
Material.
When I transcribed Material without any of my
als
own narrative passages,
hatte, ohne eigene
it was about 215 characters with spaces.
Zeichen inklusive Leerzeichen.
So it was well over 100 pages. In,
das waren weit über 100 Word-Seiten.
In Word. And after editing and condensing it, the final piece was reduced to
nach
about
dem Redigieren und Verdichten blieb eine Endfassung von ungefähr 40.000 Zeichen übrig.
Wie hat Isabella auf den Text reagiert?
Firstly, and to be honest, it was the first piece for Isa.
Ehrlich gesagt, war es für Isa der erste Text, der für sie schwierig zu lesen war.
Difficult for her, because how she said it to me. Let me find it in email.
Moment, ich suche die E-Mail kurz heraus.
Just a sec. Yeah, she said me that I was honest. But
ja,
sometimes
sie schrieb mir, ich sei
painfully
ehrlich gewesen,
so,
manchmal aber schmerzhaft ehrlich.
Maybe not painfully, but
vielleicht
brutally
nicht schmerzhaft,
honest.
Sondern schonungslos
and
ehrlich.
Sometimes it was uncomfortable for her.
Manches
but,
habe ihr Unbehagen bereitet, aber sie sagte auch, das ist die
that's
Wahrheit.
True about her.
Das ist die Wahrheit über mich.
Because she's not only sounds maybe not specialist on the birds, but
denn sie ist nicht nur eine Spezialistin für Vogelstimmen.
She doesn't
sie sieht nicht.
See. She's a blind person. And,
sie ist blind.
It was funny for her that she was nominated to 100 most influential women.
Sie fand es selbst irgendwie komisch, dass sie neben
Michelle
Obama zu den 100 reichsten Frauen der Welt gezählt wurde. Gleichzeitig sagte sie, es ist schon seltsam, wo ich nicht einmal alleine in den Wald gehen kann.
Der Wald ist ein gutes Stichwort. Du hast mir geschrieben, dass du nach unserem Interview selbst in den Wald gehen würdest, um nach deinen Wölfen zu sehen. Was hat es damit auf sich?
Of course, they aren't my wolves because
natürlich sind es nicht wirklich
they are wild and live.
Sie sind wild und leben etwa 15 Kilometer von meinem Zuhause
next to my,
entfernt.
Family house, but I started tracking wolves.
Vor einigen Jahren habe ich begonnen, Wölfe zu tracken.
Few years ago, because of fear.
Wegen der Angst.
I know how it sounds.
Ich weiß, das klingt seltsam.
But for the first 10 years in my journalism, I was writing about.
Aber in den ersten 10 Jahren meiner journalistischen Arbeit habe ich über die sehr schwierige Situation von Kindern in Polen geschrieben.
You know, that was about raping them, about murdering them.
Es ging um Vergewaltigung, Morde und ähnliche
like
Dinge.
That. And I didn't realize.
Damals habe ich gar nicht bemerkt, wie viel Angst und Schmerz ich dabei aufgenommen hatte.
I feel fear that there is too much, there was too much pain of my protagonist. And I remember that moment. I was
ich erinnere mich
TV.
An einen bestimmten Moment.
It was program about renovating.
Ich sah fern, eine Sendung über Hausrenovierung.
It sounds funny. But I was crying.
Das klingt
and I
vielleicht
know
lächerlich,
why.
Aber ich begann zu weinen und wusste nicht warum.
Then I realized that the tears is, were connected
und erst
with,
später verstand
with
ich, dass diese Tränen
my
mit meiner Arbeit zusammenhingen.
And after that, I tried to find a quiet place for me.
And danach suchte ich einen ruhigen Ort für mich und das wurde der Wald.
It was a forest and then I found wolves next to my home.
Dort entdeckte ich die Wölfe.
I said that it's funny because I
ich fand das fast ironisch.
Stopped writing about children because of fear, but
ich hatte aufgehört,
you know,
über Kinder zu schreiben wegen
fear,
der Angst. Und dann beschäftigte ich mich ausgerechnet mit Tieren, die ebenfalls mit Angst verbunden werden. Aber das ist nur ein Klischee.
They are afraid of people,
in Wirklichkeit
and
haben Wölfe Angst vor Menschen.
Them, and I track them,
ich verfolge
and,
ihre Spuren.
I got cameras on
habe Kameras
forest.
Im Wald installiert
I
und kenne die ganze Familie.
Family of them. This is father of that family was named Grom. It means in
der Vater des Rudels heißt Grom, also
Poland,
Donner auf Deutsch,
in
wegen
Poland,
seiner Kraft.
Like in English, thunder, because of his strength. And I know children of him, his wife.
Kenne seine Kinder, seine Partnerin, alle.
Everyone. And I got a mission. I always track them and then I send some information to
ich beobachte
scientists.
Die Wölfe und leite meine Informationen an Wissenschaftler
I try to
weiter.
Protect the wolves around me.
Ich versuche die
and
Wölfe in meiner Umgebung
because
und in ganz Polen zu schützen, indem ich die Menschen über ihr tatsächliches
about,
Leben aufkläre.
Wolf life.
Vielen Dank, lieber Lukas, und viel Erfolg für deine weitere Arbeit.
Thank you and can I say something in
danke.
German?
Darf ich noch etwas auf Deutsch sagen?
Because I have learned German for a few years at school.
Ich habe in der Schule einige Jahre Deutsch gelernt, aber ich erinnere mich leider nicht mehr an so viel, wie ich gerne würde.
As I
also,
wish, but, so, mein Deutsch ist leider nicht sehr gut, aber ich möchte die Leser und Zuhörer herzlich begrüßen aus Polen.
Vielen Dank, Lukas. Und genau, und dann bis zum nächsten Mal.
Yeah.
See you next time.
See ya.
Bye-bye.
Bye-bye.
Reportagen Live ist eine Koproduktion der Ruhrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportage Nummer 89. Text Lukas Pilip, Sprecherin Blanka Winkler, Übersetzung aus dem Polnischen Barbara Sauser. Interview Dimitri Gawrysz mit Lukas Pilip. Redaktion und Konzept Dimitri Gawrysz und Monika Gies. Sounddesign Benjamin Rudert. Einen herzlichen Dank an Isabella Dlużyk, die uns ihre Aufnahmen der Vogelstimmen freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.